Der Netzwerk Südbaden Podcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau und dem Mercedes-Benz-Zentrum Freiburg, Kestenholz GmbH. Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute geht es in unserem Podcast ums Podcasten. Das Medium ist längst der Nische entwachsen. Über 40% der Deutschen hören mittlerweile Podcasts. Sie ja offenbar auch, jetzt gerade in diesem Moment. Ich spreche heute mit einem Mann, der als einer der ersten in Deutschland noch lange, bevor das Ganze Trend wurde, einen Podcast an den Start gebracht hat. Manuel Fritsch ist 45 Jahre alt, Wahlfreiburger, Vater von zwei Söhnen und freier Spielejournalist. Seinen Podcast Insert Moin gibt es bereits seit 2010. Fast täglich gibt es neue Folgen und geredet wird über Videogames und Brettspiele. Und darum wird es selbstverständlich ein bisschen auch bei uns gehen. Viel Spaß! Ich habe einen kleinen Sohn und der fragt mich mehrfach am Tag, Mama, spielst du was mit mir? Du bist Vater von zwei Söhnen, habe ich gelesen. Läuft es bei euch umgekehrt? Fragst du deine Kinder, ob sie was mit dir spielen?
Inzwischen ja. Inzwischen muss ich darum bitten, dass die mit mir spielen. Die sind inzwischen erwachsen, aber das hatte ich natürlich auch, diese Phase. Also wir haben das sehr genossen, oder ich vor allem, weil ich ja sowieso immer Spielkind geblieben bin, mit meinen Kindern sehr, sehr früh Brettspiele zu spielen. Und jetzt sind sie ja erwachsene Männer, also sind jetzt beide über 18. Das heißt, wir halten uns auch über aktuelle Videospiele und so, ja. Also Spielen war immer ein Thema zwischen uns tatsächlich und immer auch ein verbindendes Glied, ja.
Also konntest du diese Leidenschaft tatsächlich weitergeben?
Ja, absolut, absolut. Von Anfang an. In die Kinderschuhe gesteckt sozusagen.
Woher kommt denn bei dir diese große Leidenschaft? Also erinnerst du irgendwie den Moment, in dem du gemerkt hast, du spielst vielleicht noch ein bisschen lieber als andere?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich so zurückdenke, ich habe öfter mal gesucht, wo war denn dieser Schlüsselmoment, aber es war einfach schon immer eine große Leidenschaft. Ich weiß auch nicht, ist mir einfach wahrscheinlich in den Genen. Also der Mensch an sich ist ja sowieso ein spielerisches Lebewesen. Das steckt, glaube ich, in uns allen. Bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen ausgeprägter. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die wirklich auch Spaß am Spiel haben. Bei mir kam halt diese Leidenschaft dazu, dass ich gesagt habe, ich möchte darüber auch mehr reden, ich möchte darüber schreiben, ich möchte darüber podcasten, ich möchte mich austauschen darüber. Ich glaube, das ist eigentlich der Unterschied. So weitere spielverrückte Menschen wie mich treffe ich ja öfter, aber eben auch dann auch noch da das zum Beruf machen wollen, das ist dann vielleicht die kleine Ausnahme bei mir, ja.
Du hast es schon gesagt und damit so ein bisschen meiner Frage jetzt vorgegriffen. Das ist gar nicht schlimm. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Du bist Spielejournalist. Das ist erstmal, finde ich, eine spektakuläre Berufsbezeichnung. Trifft man auch nicht alle Tage einen Spielejournalist. Wie sah denn dein Weg zu diesem Job aus?
Über viele Umwege tatsächlich. Also ich habe nach dem Abitur habe ich mich für neue Medien interessiert. Das war auch so ein Schlüsselmoment. Also ich wollte dann mich nie irgendwie anstellen lassen. Ich wollte studieren gehen und habe dann aber gemerkt, das, was ich eigentlich machen möchte, also so Richtung Internet, das war in den 2000ern, also alles noch in den Kinderschuhen, da gab es die Universitäten noch nicht, die jetzt heute wie heute Studiengänge für Game Design oder sowas haben. Informatik war mir zu trocken, Journalismus hatte ich kurz überlegt zu studieren, aber der war mir auch zu printlastig. Und dann habe ich einen College gefunden hier in Deutschland, also eine Privatuni sozusagen, die jetzt, heute wäre das der Bachelor, den wir da gemacht haben, damals gab es das noch nicht. Dann hatten wir uns eben für neue Medien angemeldet und dann habe ich dort gelernt, wie man mit neuen Medien umgeht. Wir haben dann noch tatsächlich so CD-ROM-Produktionen gemacht.
Wahnsinn!
Und hab dann dort drei Leute kennengelernt, mit denen ich meine erste Firma gegründet habe. Und ab dem Moment bin ich selbstständig. Das heißt, ich hatte dann jetzt 15 Jahre lang eine Agentur für neue Medien. Wir haben Webseiten gemacht, erst in Stuttgart, sind dann nach Freiburg gezogen mit der Agentur. Und dort war mein Aufgabengebiet eben, mich immer für die Neuheiten zu interessieren. Ja, also quasi zu gucken, was für neue Medien tauchen auf, als dann Facebook losging und so weiter. Und da war eben eine Sache Podcasts. Und da hatte ich dann gemerkt, das ist ein Medium, was mich besonders interessiert. Und habe dann angefangen, ich will jetzt selber auch mal das mit dem Podcasten ausprobieren. Davor war das mit dem Bloggen zum Beispiel auch, ja, dass ich gesagt habe, ich möchte selber irgendwie bloggen. Und dann hatte ich angefangen, mein eigenes Blog zu machen. Und auf diesem Blog habe ich dann ausprobiert, wie das ist mit dem Podcasten. Und dann war natürlich die Frage, wenn es jetzt meine eigene Seite ist, mein eigener Inhalt, was mache ich denn da? Naja, ich spiele ja leidenschaftlich gerne und ich wollte ja immer über Spiele schreiben. Also fange ich das an und habe dann angefangen, dort Spieleberichte zu machen, Neuheiten zu posten und dann eben auch zu podcasten. Und das waren so die Anfänge. Das war 2010 rum, habe ich das angefangen und das hat sich jetzt dann so stark weiterentwickelt, um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen, dass ich dann 2015 gesagt habe, ich steige aus der Agentur aus und mache dieses Blog und diesen Podcast hauptberuflich, wo ich mich eben mit allem beschäftige, was mit Spielen und Spielkultur zu tun hat, sowohl analog wie auch digital.
Das klingt nach einem Traumjob, oder? Ja. Wenn man jetzt deine berufliche Biografie sich kurz anhört.
Ja, also Traumjob ja, aber so in der Retrospektive war alles, was ich bisher gemacht habe, genau das, was ich machen wollte.
Wie
also
toll.
Ich habe immer meinen Traumjob gemacht. Ich wollte immer was mit Computer machen. Ich wollte mit Kunden und mit Menschen zusammenarbeiten. Also ich habe immer schon das gemacht, was mich eben erfüllt und was mir am meisten Spaß macht. Als ich dann eben auf diesem Scheideweg stand, konzentriere ich mich jetzt weiterhin in der Agentur zu sein oder mache ich diesen Spielejournalismus weiter, musste ich mich dann zwischen zwei Jobs entscheiden, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht haben, weil beides gleichzeitig zu machen, ich habe das ein paar Jahre gemacht, das hat mich fast zerrissen, dann auch noch mit kleinen Kindern.
Und
da habe ich gemerkt, bevor ich jetzt in den Burnout renne, muss ich mich leider von einer Sache trennen und habe mich dann für diese Schiene entschieden. Aber ja, Traumjob ist es definitiv, aber es bedeutet ja nicht, dass ich den ganzen Tag spielen kann.
Also ja.
Das ist die Frage, die ich dann eben immer bekomme. Spielst du jetzt den ganzen Tag oder was ist da los? Natürlich ist es nur ein Teil des Berufs. Beim Spielejournalismus müssen wir natürlich viel spielen, aber natürlich geht es auch darum, Hintergründe zu recherchieren, mit Leuten zu sprechen, Interviews zu führen, ganz viele Artikel zu schreiben natürlich auch und in meinem Fall natürlich auch sehr viel Technisches, also Podcasts aufnehmen, Gäste finden, Podcasts produzieren und das gehört natürlich auch alles dazu. Aber ich mag alle Aspekte davon sehr gerne, also deswegen ja, Traumjob definitiv.
Aber was ich sehr interessant finde, dass du beschlossen hast, du möchtest einen Podcast machen und dir dann erst das Thema quasi gesucht hast, ne? Weil oft ist es ja so, dass man denkt, oh, ich interessiere mich so sehr darüber und denke, ich müsste jetzt darüber sprechen. Ich meine, das erlebt man ja dieser Tage überall an jeder Ecke. Also gefühlt hat ja jedes Unternehmen, das mehr als 3 Mitarbeiter hat, jetzt einen Podcast. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Aber das ist ja echt ein interessanter Weg zu denken, ich will das gerne machen. Ich möchte dieses damals ja wirklich noch relativ neue Medium irgendwie für mich ausprobieren und dann überlege ich mir, worüber ich sprechen kann. Aber ganz offensichtlich hast du dich für das richtige Thema entschieden.
Es lag halt in der Natur, dass ich in dieser Agentur so als Scout meine Rolle gesehen habe, diese Dinge auszuprobieren. Und wie probiert man es aus, indem man es eben selber macht?
Na klar.
Weil bevor wir Kunden beraten, brauchen sie jetzt einen Blog, brauchen sie jetzt einen Podcast, brauchen sie eine Facebook-Seite, war natürlich immer wichtig, auch da Erfahrungen zu sammeln. Und dann hat sich das aber so durchgezogen. Ich habe einen Blog aufgemacht, über Spiele geschrieben. Ich habe einen Podcast gestartet, über Spiele. Und daraufhin hat sich dann natürlich auch eine Expertise und auch das entsprechende Know-how dann eben angesammelt, dass dann das tatsächlich zu dem Schritt geführt hat, dass ich das über eine Crowdfunding-Geschichte dann finanziert habe, um das tatsächlich dann auch beruflich machen zu können. Ja.
Aber es ist im Grunde parallel gewachsen. Also deine Expertise in Sachen Podcast ist zeitgleich mit der Expertise Spiele irgendwie gewachsen. Kann man das so sagen?
Ja, wobei die Spieleleidenschaft davor natürlich mit eingezahlt hat. Also ich habe nie aufgehört zu spielen. Ich habe das bei ganz vielen Kollegen und Kolleginnen aus der Schulzeit und so beobachtet. Ich war in den 90ern in der Schule, da gab es schon natürlich Videospiele, aber ich war der Nerd, also der Videospiele gespielt hat. Das ist heutzutage, wenn ich meine die Freunde und Freundinnen von meinen Söhnen und so angucke, ganz anders. Das ist viel breiter. Aber natürlich hatte man so seine 2-3 Leute, die dann da auch gerne gespielt haben. Aber so im Studium hat es dann irgendwie aufgehört, dass dann die Leute dann aufgehört haben zu spielen. Und wenn ich jetzt dann auf den Elternabenden saßen, war ich halt der einzige Freak, der irgendwie Videospiele spielt als erwachsener 30-Jähriger. Das hat sich jetzt ja auch komplett verändert. Also da gibt es sehr viel mehr Menschen, wenn man jetzt auch in die Politik guckt, die Generation, die da jetzt nachwächst, die auch einfach weiß, was Videospiele sind. Genau, aber das hat bei mir nie aufgehört, deswegen ist die Expertise dann natürlich ein bisschen größer als jetzt die technische des Podcasts, aber ja, 2010 mit dem Podcasten angefangen, wir haben jetzt über 3000 Folgen bei dem einen Projekt gemacht.
Wahnsinn!
Und ich bin inzwischen eben auch so aufgestellt, dass ich eben auch Podcasts für andere Firmen produziere, schneide, Beratung gebe. Cool. Wenn Leute sagen, sie wollen in das Podcast-Business einsteigen, dann kann ich daraus natürlich auf einen breiten Fundus zurückgreifen und Erfahrungen geben, ja.
Also ich glaube, ein Podcast mit über 3000 Folgen, das können die wenigsten Podcasts von sich sagen, oder dass sie so viele Folgen vorweisen können. Das eben. Also du warst ja nun wirklich einer, zumindest in Deutschland, der ersten Stunde. Konntest dann ja aber auch jetzt nicht auf das Wissen und Know-how von anderen wahrscheinlich großartig zurückgreifen. Welche Stolpersteine haben sich denn dir da am Anfang gezeigt? Also gab es welche vielleicht auch wirklich einfach technischer Natur? Wie bist du es denn angegangen? Du hast gesagt, hast dich fürs Thema interessiert, wolltest einen Podcast machen und da muss man ja loslegen.
Ja, ja, da kam mir natürlich zugute, dass wir sehr multimedial in der Agentur auch das eben gelernt haben und da auch aufgestellt waren. Also wir waren ja als Agentur immer auch an dem Punkt, dass wir sagen mussten, wir müssen uns mit neuen Technologien auseinandersetzen. Gutes PC-Equipment war natürlich schon da. Das heißt, die Expertise, sich da jetzt einzulesen und einzuarbeiten, das gehörte einfach zum Berufsbild. Ja, also wenn man als Agentur vorne dran sein will, dann muss man natürlich auch neue Technologien sich selber beibringen, weil man ja eben nicht auf bestehende Guides oder Anleitungen oder so zurückgreifen kann. Podcasten war natürlich da auch schon ein bisschen älter. Es gab schon einige Leute, die deutlich vorher gepodcastet haben. Da habe ich mich natürlich dann auch ausgetauscht, in Foren geguckt, was braucht man denn so. Und das Schöne am Podcast-Format, ich meine, heute ist es einfacher denn je, aber auch 2010 war eigentlich grundsätzlich, was man braucht, eine Aufnahmesoftware, ein Mikrofon und ein Thema. Ja, und das ging damals natürlich noch ein bisschen komplizierter als heute, wie man sich online trifft, wie man die Spuren aufnimmt, wie man sich die zuschickt. Aber wir haben ganz basic angefangen. Wir haben beide einfach in ein normales Kopfhörer-Headset gesprochen. Wir haben uns beide aufgezeichnet. Der eine hat dem anderen die Spuren zugeschickt und dann hat man halt geschnitten. Mit anfangs noch mit irgendeinem Videoschnitt-Software. Das hat sich natürlich komplett verändert heutzutage. Aber so technisch basic haben wir angefangen. Wir mussten uns halt alles selber machen, was heute so standardmäßig ist. Ja. Also wir hatten uns tatsächlich dann auch ein Skript geschrieben, um das Intro automatisch dran zu machen. Auch solche Sachen lassen sich heute automatisieren.
Ja, und,
es ging, aber es war natürlich holpriger, als damals eine Folge überhaupt online zu stellen. Man musste sich halt auch auskennen. Wie gesagt, auch da wieder Agenturwissen natürlich, wie man eine Webseite aufsetzt, wie man ein RSS-Feed erzeugt. Das nehmen einem die Werkzeuge heutzutage ja alles ab.
Naja, und dann musstest du es ja letztlich auch noch publik machen. Also das ist ja heute auch quasi ein Selbstläufer. Ne? Also über die sozialen Medien ist es ja einfach sehr schnell in die Welt gehauen, wenn man irgendwas Neues von sich erzählen möchte. Das war ja irgendwie 2010 jetzt in der Form auch noch nicht so ganz selbstverständlich. Wie hast du denn die Leute wissen lassen, dass es diesen Podcast gibt?
Ja, das war lang vor Twitter und Facebook tatsächlich. Ja. Das hatten wir damals einfach auf dem Blog, den ich gestartet habe. Zu der Zeit waren Blogs sozusagen das, was heute Facebook und Twitter waren, würde ich sagen. Also so Social Media gab es ja nicht, aber die Blogs waren und Foren waren so der Punkt, wo man sich eben ausgetauscht hat, viel Kommentare. Und ich war schon immer ein absoluter Netzwerker. Also ich habe mich schon immer sehr gerne mit vielen Gleichgesinnten connected und ausgetauscht. Und das hatte ich nach und nach sehr stark ausgebaut. Also ich war in dieser deutschen Podcast, in der deutschen Gaming-Blogger-Szene sehr, sehr, sehr gut vernetzt. Dass ich da natürlich auch einfach dann die Runden gemacht habe, relativ, was heißt schnell. Also es hat schon lang gedauert, aber wir hatten ja den Vorteil, ich hatte ja keinen Druck. Ich wollte ja nicht, dass das ein kommerzielles, erfolgreiches Produkt ist, sondern ich wollte mich einfach ausprobieren. Ich wollte Spaß haben und dadurch war das sehr ungezwungen und das organische Wachstum hat sich dann einfach über die nächsten 1-2 Jahre, denke ich, ganz gut so entwickelt, weil es war auch einfacher als heute. Du hast schon gesagt, natürlich kann man leichter einen Podcast machen, leichter in die Welt schreien mit Social Media. Aber der Markt ist natürlich viel enger, also viel.
Ja, na klar.
Wirklich alle Menschen, selbst die Nachrichtensprecherin und ihre Hühner haben einen eigenen Podcast. Ja,
also wirklich, es ist so.
Ein unfassbares Angebot. Und als wir angefangen haben 2010, wenn man einen Spiele-Podcast wollte, hatte man, glaube ich, 3 oder 4 zur Auswahl, als wir gestartet haben. Ja. Und deswegen konnten wir da natürlich auch wenn es schwerer war, es publik zu machen, haben die Leute, die dann danach gesucht haben, uns natürlich auch deutlich leichter gefunden auf iTunes und Co.
Und das heißt, ihr konntet euch dann schon relativ früh einen treuen Fanhörerinnen-Stamm erarbeiten, der sich auch über die Jahre gehalten hat. Also habt ihr da quasi nicht nur Zahlen, sondern auch Kontakt möglicherweise mit euren Hörenden?
Genau.
Also sind die an eurer Seite seit Folge 3000 irgendwas? Beziehungsweise seit Folge 1 bis ihr, genau.
Also sind tatsächlich wirklich noch einige dabei, die wirklich cool. Sehr loyal gesagt haben, sie waren von Anfang an dabei. Ich meine, das Team hat sich auch verändert. Ich bin wirklich seit der ersten Folge dabei. Meine Mit-Co-ModeratorInnen haben sich ein bisschen verändert über den Lauf der 10 Jahre. Verständlicherweise, einige sind gegangen, einige sind erst später dazugekommen. Wir sind jetzt ein Team aus 3, 5 Leuten, die wirklich regelmäßig festen Content machen. Und ja, viele Hörer und Hörerinnen von damals sind dabei, aber auch einige, die jetzt dann halt erst im 4., 5., 6. Jahr dazugekommen sind, aber die jetzt halt auch schon mehrere Jahre loyal dabei sind. Immer wieder auch kriege ich irgendwie Mails, ja, ich habe euch am Anfang gehört, jetzt ein paar Jahre nicht, habe irgendwie ein Kind gekriegt und jetzt habe ich wieder mehr Zeit, jetzt fange ich wieder mehr an zu spielen, euch gibt es ja immer noch. Also solche süßen Mails erreichen uns dann auch immer wieder, ja klar.
Das ist sehr schön. Und wie viele Menschen hören zu?
Das ist ganz schwer zu sagen bei Podcasts. Ja. Also vor allem bei uns, weil wir ja so crowdfinanziert sind. Also wir haben eben 4 Folgen die Woche. 3 davon sind hinter der Bezahlschranke. Das heißt, die sind für unsere Abonnenten und Abonnentinnen, die dann 5 Euro im Monat zahlen, kriegen die diese 3 Bonusfolgen und die Sonntagsfolge ist frei. Das war früher anders. Da, als wir angefangen haben, waren alle Folgen frei. Und zu der Hochzeit, sage ich mal, haben so 15.000 bis 20.000 Downloads pro Folge, waren da schon mal drin. Dann haben wir eben diese Bezahlmodell eingeführt und dann wurde das deutlich weniger, weil natürlich, klar, dann die Bezahlschranke ist. Also in der höchsten Zeit waren dann 1.000 Leute dabei oder bereit zu zahlen. Jetzt sind es ein bisschen weniger, so 600, 700, je nach Monat, schwankt immer ein bisschen. Und bei den freien Folgen, die man am Wochenende hören kann, sind so um die 5.000 Downloads. So
Da merkst du dann schon, wenn es for free ist, logischerweise gehen die Zahlen natürlich nach oben.
Natürlich. Und wir hatten natürlich auch damals nicht so viel Wettbewerb, habe ich ja schon gesagt. Also die Zeit, vor allem das Zeitkontingent ist halt, also es gibt so viele Spiele-Podcasts inzwischen, so viel Abwechslung, dass es natürlich auch schwerer ist, da die große Reichweite zu halten. Ja.
Wie betrachtest du das? Also ich stelle es mir schon ein bisschen schmerzhaft vor, wenn man einer der Ersten war und irgendwie wirklich von vorne an mitgespielt hat, im doppelten Sinne, von Anfang an. Und irgendwie das ganze Baby ganz zärtlich gefüttert hat, damit es groß wird. So, und dann kommt auf einmal aus allen Ecken Konkurrenz, weil es halt so wahnsinnig leicht ist, eben zu podcasten mittlerweile. Schmerzt dich das oder was denkst du darüber?
Es ist zweischneidig. Also es ist natürlich, freut man sich, dass Podcasten, ich habe das mit großem Interesse verfolgt, dass Podcasts so beliebt werden, weil natürlich profitieren wir ja auch davon, wenn einfach Podcast als Medium bekannter wird, weil natürlich dann der Gesamtpool an Menschen, die sich für Spiele-Podcasts interessieren, das ist ja trotzdem immer noch eine Nische innerhalb der großen Welt der Podcasts, die wächst damit ja automatisch mit. Also von daher, glaube ich, hat es der ganzen Podcast-Welt und der Szene schon gut getan. Auch die wachsende Kommerzialisierung tut der Branche, glaube ich, auch ganz gut, dass da eben mehr Geld in Podcasts gehen. Zu der Zeit, wo wir angefangen haben, war das ja total verpönt, für Podcasts überhaupt sowas wie Geld zu verlangen. Jetzt heutzutage ist es gar nicht mehr wegzudenken, dass irgendwie Werbung in Podcasts existiert. Das hat sich viel getan, viel professionalisiert, hat natürlich immer 2 Seiten, so als Hobbyprojekt und dieses ursprüngliche, Podcasts waren immer so ein bisschen das Roughe, die waren nicht so glatt gebügelt. Das wird natürlich oft vermisst, weil es jetzt alles so professionalisiert ist. Es gibt Leute mit eigenen Studios und Promis machen jetzt Podcasts und so. Aber ich finde, das Medium hat immer noch diesen Charme, dieses Persönliche, dieses Direkte. Deswegen finde ich das sehr gut. Gleichzeitig ist natürlich auch zu sehen, okay, alle wachsen um einen herum und man selber bleibt so ein bisschen auf so einem Plateau. Und das ist bei uns definitiv der Fall. Also wir waren eben so an so einem kleinen Peak, so 2015, 16 rum. Und seitdem nehmen die Zahlen jetzt nicht wirklich zu. Für so ein Projekt, wie wir es gestartet haben, was wirklich aus einem Hobby, aus einem Amateurbereich heraus sich dann selbstständig quasi dieses Berufsbild geschafft hat, selbstständig da irgendwie Gelder zu finanzieren. Ich bin trotzdem sehr, sehr stolz darauf, was wir da erreicht haben, weil wir das ja wirklich aus eigener Kraft geschafft haben. Wir haben keinen großen Namen dahinter, wir haben keine großen Sponsoren dahinter. Und du hast gesagt, das eigene Baby, und das ist es halt immer noch. Ja? Ich kann mit diesem Projekt machen, was ich möchte. Ich habe keine Geldgeber im Hintergrund, die sagen, achte mal mehr drauf, da mehr Spiele aus dem Bereich zu machen. Wir haben hier Sponsor X. Deswegen bin ich sehr, sehr happy, wie sich das entwickelt hat. Natürlich würde ich mir mehr wünschen, dass wir mehr Leute haben, die uns hören, weil es gibt sehr viel größere Spiele-Podcasts natürlich auch, die auch selbstständig sind und die haben einen ganz anderen Schwung mitgenommen. Es ist so ein bisschen selbstgemachtes Problem, weil wir halt quasi den Fehler gemacht haben, in Anführungszeichen zu früh zu sein. Ja? Also wir waren immer kostenlos, haben dann eine Bezahlschranke eingeführt und das ist natürlich ein schlechter Weg, um zu wachsen, weil wir uns natürlich selber damit auch ein bisschen was abgegraben haben. Aber anders wäre das nicht möglich gewesen, definitiv nicht.
Und ich meine, andererseits wäre es wahrscheinlich schon anders möglich gewesen, aber dann hättet ihr halt nicht mehr diese Freiheit, von der du gesprochen hast, ne? Also das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung für freien Journalismus. Also es wäre ja ein leichtes wahrscheinlich bei diesem Thema Sponsoren zu finden, hier mal, keine Ahnung, ein Spiel ein bisschen breiter vorzustellen, da mal, was weiß ich. Aber das ist tatsächlich genau das, was es nicht sein und werden soll.
Ganz genau. Also das war mir immer komplett wichtig. Deswegen habe ich mich auch für diesen Weg entschieden. Und der Nachteil ist natürlich, man verdient weniger, aber wie du schon sagst, der Vorteil ist einfach, die journalistische Integrität zu wahren und diese Freiheit zu bewahren. Es wäre wirklich ein einfaches zu sagen, hier große Spielestudios, wollt ihr das nicht sponsern, dann reden wir über euer Spiel und dann wäre das Ding komplett durchfinanziert. Das wäre wirklich nicht schwer, aber das würde ich einfach nicht wollen.
Hat dich das nie verlockt?
Nee, hat mich tatsächlich nicht verlockt, weil mein ganzes Berufsbild ja dann quasi ad absurdum
ist. Also natürlich. Naja, ich meine, es gibt andere Beispiele.
Ja, ich habe Kollegen und Kolleginnen natürlich auch beobachtet, die gesagt haben, ach, im Spielejournalismus verdient man so schlecht, ich gehe in die PR ganz oft. Oder auch Leute, die dann gesagt haben, ja, dann werde ich halt YouTuber, dann bin ich halt kein Journalist mehr, sondern dann werde ich halt Influencer. Ja. Dann kann man einfach mehr verdienen und ich habe ja trotzdem Spaß. Und ist auch völlig legitim, wenn man dann eben nicht mehr von sich behauptet, man macht Journalismus. Da bin ich vielleicht zu idealistisch. Andererseits habe ich ja auch das Privileg, dann zu sagen, okay, ich will das aber so weiterführen und schaue halt, wie ich meine Miete dann anderwertig bezahle und habe dann eben mich dafür entschieden, die Podcast-Produktion mit der Erfahrung weiter auszubauen. Und das funktioniert halt einfach gut. Also das war dann für mich der Weg zu sagen, alles klar, dann ist eben das mein Liebhaberprojekt. Es finanziert sich ja so für sich okay gesehen gut, halt nicht für die Größe des Teams, die wir sind. Aber es ist ja nicht so, dass da gar nichts mit reinkommt. Ja. Aber dann eben lieber andere Projekte machen, die branchenfremd sind, um dort meine Freiheit zu behalten. Und das war für mich der richtige Weg und da bin ich auch sehr glücklich mit,
Das ist ja wirklich cool. Und dann bist du ja auch in deiner Leidenschaft Spiele noch anderweitig unterwegs. Also wir haben unseren Termin jetzt in den September legen müssen, weil du unter anderem im August noch auf der Gamescom unterwegs warst. Bist du dann da einfach so, dass du dich umguckst oder hast du da auch eine Funktion oder was machst denn du dann da?
Also die Gamescom ist die wichtigste Messe für uns Spielejournalisten, um dort einfach die Neuheiten zu sehen und auszuprobieren. Jetzt seit 3 Jahren habe ich dort aber auch nochmal eine weitere Funktion, dass ich den offiziellen Gamescom-Stream moderiere und produziere. Deswegen komme ich dann gar nicht mehr selber so sehr darum rumzulaufen, sondern hole dann die Entwickler und die Entwicklerinnen zu mir ins Studio, was dann aber auch ein toll ist. Also das ist wirklich eine ganz tolle Aufgabe, die ich da übernommen habe. Ich engagiere dann eben Moderatorinnen, lade die Gäste ein, koordiniere das Ganze und das macht auch großen Spaß. Ja, sehr viel Stress, aber auf das so einer wichtigen Messe dann diesen Livestream zu produzieren mit einem tollen Team, das ist immer ein Highlight, absolut. Ja. Also so gesehen auch wieder da ein Traumjob geangelt. Ja.
Sag mal, ist das denn eigentlich, sagen wir mal, eine sehr finanzkräftige Branche, Spiele? Wahrscheinlich ja schon, oder? Im Jahr 2023?
Ja, es ist eine der umsatzstärksten Branchen überhaupt. Also man hört ja immer das Schlagwort, die Spieleindustrie weltweit macht mehr Umsatz als die Film- und Kinobranche. In Deutschland ist es immer so ein bisschen aber. Also die deutsche Spieleentwicklungsszene tut sich da ein bisschen schwerer. Da gibt es jetzt ja auch eben ganz viel Fördertöpfe und so. Aber die Spieleindustrie selber macht wahnsinnig viel Geld. Aber es landet tatsächlich sehr, sehr wenig davon im Spielejournalismus. Also wirklich rein vom Spielejournalismus zu leben, ist fast unmöglich. Und die Spielestudios selber kriegen eigentlich auch nicht genug. Also das große Geld bleibt tatsächlich bei den großen Publishern und so hängen. Also da ist es nicht ganz fair verteilt, dieses Geld. Industrie selber ist enorm am Wachsen.
Nochmal zurück zum Podcasting. Also wir haben schon drüber gesprochen. Du siehst das sehr zweischneidig. Zum einen freust du dich dass das natürlich so boomt, dieses Medium, weil ihr auch was davon habt. Zum anderen ist es natürlich eben auch eine Frage von Konkurrenz. Was glaubst du, wie lange wird dieser Podcasting-Boom, und ich glaube, wahrscheinlich ist der Peak jetzt irgendwie gerade erreicht, wird das so weitergehen oder glaubst du, dass das jetzt gerade so eine Modeerscheinung ist und dann dünnt sich das auch wieder aus?
Also ich glaube, dass Podcasten schon bleibt, aber diesen Höhepunkt haben wir jetzt schon überwunden. Also ich glaube, es ist schon wieder rückläufig. Also der deutsche, also ich meine, der englische Höhepunkt war ja, als Serial gestartet ist, dieses True Crime Format, was dann wirklich einen unfassbaren Hype ausgelöst hat, auch in Deutschland. Dann bei uns der Höhepunkt, würde ich sagen, war so, als Jan Böhmermann dann auch angefangen hat zu podcasten, wo auf einmal das wirklich auch groß in den Medien waren. Und für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt ist der Hype vorbei, als wenn selbst Lanz und Brecht anfangen zu podcasten.
Jetzt ist fertig.
Dann ist es rum. Also dann ist die Blase definitiv zu Ende. Das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt geht's wieder bergab. Ja. Also wird es wieder schrumpfen. Was soll da noch kommen?
Ja, klar. Ja, und ich glaube eben auch in diesem ganzen Überangebot möchte man sich dann irgendwann auch gar nicht mehr zurechtfinden. Also ich glaube, es ist ja immer wie auf so einem Wühltisch, oh, da gucke ich gar nicht mehr nach am Ende.
Genau, das wird sich konsolidieren. Also da ganz viele Podcasts kommen ja fast nie über, also was heißt nie, ich habe so eine Statistik gesehen, irgendwie so und so viel Prozent, es war irgendwie im 80-stelligen Bereich aller Podcasts, die starten, kommen nicht über die 7. Episode hinaus.
Wahnsinn. Spotify
hatte das mal, glaube ich, gepostet, diese Statistik. Und das merkt man natürlich auch. Also so viele Podcasts, die dann angekündigt werden, die dann starten und nach 10 Folgen ist es dann wieder vorbei. Dann machen sie vielleicht mal was Neues oder so, aber das ist halt, viele haben sich da ausprobiert, es ist ja auch leicht auszuprobieren und vor allem ist es halt ein wunderbarer Zweitkanal, habe ich auch so gemerkt. Also ganz viele YouTube-Menschen, ganz viele Promis haben natürlich auch während der Pandemie dann für sich entdeckt, was können wir denn machen, wenn wir jetzt nicht drehen können, wenn wir nicht irgendwie ins Studio können, Musiker, Musikerinnen und dann so Comedians wie Hazel Brugger zum Beispiel, die dann einfach halt auch entdeckt haben, das ist ja total das tolle Medium, was ich mit meinem Mann zu Hause machen kann und feiert unfassbare Erfolge. Ja. Und das zahlt ja alles
Zurecht
auf die
auch.
Marke, auf die Personality ein. Ja, eine ganz tolle Podcasterin. Ja. Aber das zahlt ja alles auf ihr Image ein. Total. Und deswegen funktionieren Podcasts, glaube ich, auch gerade so gut mit Prominenten, weil sie dann eben auch so dieses, man hat so das Gefühl, man ist näher dran, man ist so dabei.
Absolut.
Aber dass jetzt wirklich die ganz, ganz vielen Leute, die Podcasts momentan betreiben, die auch längerfristig weiterlaufen lassen, ich glaube, das wird sich wieder reduzieren.
Wie viele Folgen soll es denn von eurem noch geben? Nochmal 3000?
Ja, mindestens. Also ich mache das so lange, bis ich in Rente gehe, habe ich beschlossen. Cool. Ich habe ja immer, früher habe ich immer gesagt, meine Söhne übernehmen dann, aber jetzt sind die erwachsen und wollen was ganz anderes machen, natürlich, wie das so ist. Nee, solange ich, also ganz ernsthaft, solange ich Spaß am Spielen habe, denke ich, macht es auch Sinn, dass ich weiterhin darüber rede und podcaste. Mir macht das Podcasten an sich noch viel Spaß. Aber Plan B ist natürlich dann vielleicht irgendwann zu sagen, so wie ich das jetzt momentan auch mache, dass ich Podcasts für andere produziere, dann bin ich halt der Stefan Raab, der Podcast, gehe von der Frontfläche zurück und bin halt im Hintergrund und produziere in Sat Moin mit jungen, neuen Gesichtern weiter oder Stimmen. Das kann ich mir
cool.
vorstellen.
Also da hättest du auch keine Probleme dann ins Backoffice zu gehen.
Nee, aber wie gesagt, es muss dann wirklich damit einhergehen, dass ich die Lust am Neuen verliere. Und das hat sich in meinem Leben bisher noch nicht gezeigt. Also ich habe immer Lust auf neue Spiele, auf Neuigkeiten. Mhm. Und meine Frau sagt auch immer, warum interessierst du dich immer noch für so neue Spiele? Also das hört ja irgendwie nie auf, aber das ist ja genau das, was mich dazu gereizt hat, auch diesen Podcast zu machen, um über die neuen Sachen zu berichten und die zu erleben. Und solange ich das noch habe, diesen Spaß, werde ich es weitermachen.
Deine Frau, weil du sie gerade erwähnt hast, kann die mit dem ganzen Zauber was anfangen?
Nee, überhaupt nicht.
Herrlich.
Also mit Videospielen gar nicht. Ich bin ja auch sehr affiner Brettspieler. Ich bin ja auch in der Spiel des Jahres Jury für Brettspiele. Also das geht ja auch noch einher. Da kriege ich sie öfter mal an den Tisch, dass wir zusammen ein Brettspiel spielen. Das hängt dann immer ganz vom Thema ab, aber bei Videospiele so gar nicht. Also in ganz, ganz, ganz argen Ausnahmefällen mal.
Aber eben, also sowohl dein Podcast als auch wirklich so deine persönliche Leidenschaft dreht sich um beides. Ne? Also es geht nicht nur Videospiele, sondern es gibt auch das klassische Brettspiel, das im Podcast auch Erwähnung findet. Ne?
Total, ja. Also ich finde es auch ganz wichtig, einfach diesen weg vom Bildschirm. Ja, aber ich will ja dann nicht weniger spielen. Deswegen waren Brettspiele für mich immer ein schöner Ausgleich. Das klingt jetzt absurd, Spielen als Ausgleich vom Spielen, aber es ist ja ein komplett anderes Medium. Also mit mit 3-4 Leuten zu verabreden, ein Brettspiel zu spielen, gemeinsam irgendwelche Karten, Würfel und Figuren übers Brett zu schieben, ist ein komplett anderes Erlebnis natürlich, als jetzt vor der PlayStation zu sitzen oder am Computer zu daddeln,
wie die Menschen. Habt ihr so Spieleregale bei euch zu Hause, die dann so vollgestopft sind?
Ja, ich kriege durch die Spiel des Jahres Jury, teste ich so 350 Brettspiele im Jahr. Also das
Wahnsinn.
Ist ein riesige Masse an Brettspielen, also 350 vielleicht ein bisschen übertrieben, so 250 bis 300, aber Wahnsinn. Da sind natürlich auch kleinere dabei. Also ja, die Regale sind immer gut gefüllt. Ich habe auch so einen dedizierten Spieletisch, wo man so die Platten rausnehmen kann, wo dann so eine Filzmatte drin ist.
Na klar.
Und so muss ja sein, Profi-Equipment. Und aber diese Spiele werden dann auch wirklich intensiv gespielt, immer das ganze Jahr über, und dann freuen sich alle. Also ich spende dann die Spiele, wenn der Jahrgang dann vorbei ist, dann werden die an Kindergärten, Schulen und so gespendet.
Okay.
Und alle Leute, die hier vorbeikommen, an Spieletreffs, um dann wieder Platz zu schaffen, weil ich meine, Freiburger Mieten sind so hoch, ich kann jetzt nicht unendlich Regale hier reinstapeln, um irgendwie ein Spielearchiv aufzubauen. Also bis auf ein paar Highlights hebe ich dann wirklich immer nur die wichtigsten Spiele des Jahres auf, und dann geht der nächste Jahrgang los.
Das wollte ich gerade fragen. Also du hortest die jetzt nicht, sondern die Lieblinge aus dem Jahrgang, die bleiben bei euch und der Rest darf gehen.
Ich bin absolut kein Sammler. Also Sammelgehen darf man, glaube ich, nicht haben, wenn man Spielejournalist ist.
Ich glaube, das wäre wirklich fatal.
Ja, das ist wirklich. Da muss man aufs Land ziehen, glaube ich, und sich so eine Scheune anbauen.
Scheune, genau. Aber da ist dann wieder feucht, dann vergammelt das. Also ich glaube, du hast da schon einen guten Weg gefunden. Spiel des Jahres Jury, Manu, wie bist du dazu gekommen? Also du würdest, nehme ich mal an, angefragt, oder? Aufgrund deiner Expertise?
Ganz genau. Also das hat sich wirklich dann eben auch daraus ergeben, dass ich so spezialisiert bin eben auf Spielejournalismus, dass die da auf mich aufmerksam wurden. Die Spiel des Jahres Jury setzt sich wirklich nur aus Kritiker und Kritikerinnen zusammen, die in irgendeiner Form über Spiele berichten und schreiben. Also früher waren das ganz oft Tageszeitungen, Magazine, aber da es kann jetzt inzwischen natürlich auch ein Blog, ein Podcast oder ein YouTube-Kanal sein. Also wir haben da ein sehr gemischtes Feld. Es sind jetzt 12 Leute, die aus diesen ganzen unterschiedlichen Medien und Städten dann eben zusammenarbeiten. Und dann halten wir da auch Ausschau nach neuen Leuten, die sich da eben mit beschäftigen. Und dann werden die angesprochen. So war das bei mir dann auch. Auf den Spielemessen, man kannte sich natürlich auch schon so vom Sehen. Ja. Die Szene ist da ja recht klein. Also wie viele Menschen in Deutschland schreiben und berichten über Brettspiele. Das kann man schon an 2-3 Händen abzählen. So. Und dann ist man natürlich auch im Kontakt, lernt sich so ein bisschen kennen. Und dann kam irgendwann die Einladung zum Gespräch. Lass uns doch mal zusammensitzen, vielleicht kommen wir da zusammen. Und dann wird man so ein bisschen ins Gespräch geholt, ausgefragt. Auch so eine Frage war dann, hey, du spielst so viele Videospiele, hast du überhaupt noch Zeit für Brettspiele? Und kannst du dir vorstellen, dann eben auch das für die Jury zu machen? Das bedeutet eben relativ viel Commitment und sehr viel Zeit und ist ein ehrenamtlicher Job. Ja, also das ist kein bezahlter Job, sondern es ist dann ehrenamtliche Jury. Und da war ich dann sehr, sehr happy und bin bis heute auch noch sehr erfüllt von dieser Aufgabe, da wirklich an diesem Preis mitzuarbeiten, den man irgendwie halt, also der Preis ist so alt wie ich. Ja, der ist Wahnsinn. Über 40 jetzt, und ich habe halt als Kind schon diese Spiele gehabt, Scotland Yard, Heimlich und Co., Hase und Igel, wo dieses Logo drauf ist, und jetzt bin ich Teil dieser natürlich. Jury und kann dieses Logo verleihen. Das ist eine tolle Aufgabe. Ja, also das erfüllt mich wirklich sehr, diese Aufgabe, mache ich sehr, sehr gerne.
Aber ja, ich stelle es mir unheimlich zeitintensiv vor, wenn du von 250 Spielen erzählst, die dir da im Jahr zugeschickt werden, die wollen gespielt, besprochen und diskutiert werden. Wow.
Absolut, ja. Aber meine Freunde drumherum und alle, die so zum Spielen kommen, die freuen sich natürlich. Sie haben den Vorteil, dass die ganzen neuen Spiele immer da sind. Aber ja. Aber es ist eine schöne Aufgabe, ja.
Und das Thema ist irgendwie auch wirklich ein schönes. Ich habe das Gefühl, man könnte ewig weiterreden, aber wir müssen natürlich auch irgendwann zum Ende kommen. Und ich habe noch so 2-3 Fragen, die mir auf der Seele brennen. Eine, kannst du gut verlieren?
Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich kann tatsächlich sehr gut verlieren.
Ja?
Das war auch wirklich eine Aufgabe, um wieder zum Anfang des Gesprächs zu kommen, was ich meinen Söhnen sofort beigebracht habe. Ja? Also wir haben Memory gespielt, Carcassonne, so die einfacheren Sachen, Siedler. und da wirklich Kinder nicht gewinnen lassen, sondern sie wirklich auch spüren zu lassen, wie ist es denn, wenn man verliert, wie geht man mit diesen Emotionen um, war einer meiner, also das war mir ganz, ganz wichtig, das ihnen früh beizubringen, weil das ist nicht schlimmer, als jemand am Tisch zu haben, der nicht verlieren kann.
Also wirklich. Ja, und also mein Vierjähriger, der kann es zum Beispiel nicht gut, aber ich muss es aushalten, oder? Wir müssen es alle aushalten.
Genau, da muss man einfach durch. Mein Jüngerer konnte das auch nicht und hat es dann auch lernen müssen. Aber da bieten sich Brettspiele wirklich an, weil wo kann man das denn besser lernen, zu verlieren? Weil beim Brettspiel zu verlieren, es fühlt sich doof an, aber es ist nicht so, es ist nicht so schlimm. Und man lernt dann eben auch mit diesen Emotionen umzugehen. Also da sind Brettspiele wirklich sehr pädagogisch wertvoll auch.
Jetzt hast du es eingangs schon gesagt, die Leute stellen dir die Frage, spielst du jetzt den ganzen Tag? Das hast du natürlich direkt verneint. Aber spielst du jeden Tag? Also ist es wirklich so, dass es in diesem Job natürlich auch einfach erforderlich ist, jeden Tag mal irgendwie kurz zu gamen oder sich an den Tisch zu setzen mit einem Brett?
Ja, unbedingt. Also das geht gar nicht anders. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo ich dann nicht spiele und dann am nächsten Tag spiele ich aber dann halt auch mal 5 Stunden am Stück, um irgendwie...
Okay.
Also wenn ich habe jetzt gerade wieder eine Artikelabgabe zum Beispiel und dann muss dieses Spiel natürlich auch einfach, oder jetzt eine Podcastaufnahme am Donnerstag, das muss natürlich dann vorher auch entsprechend lang gespielt werden. Also jetzt heute, gestern zum Beispiel habe ich den ganzen Tag Podcast geschnitten, um mir dann heute den Freiraum zu schaffen, jetzt heute Vormittag... hauptsächlich dieses Spiel zu spielen.
Das klingt aber, schon nach einem wahnsinnig geilen Job.
Aber es ist schon wirklich jeden Tag. Und ich überlege jetzt auch gerade, wer heute Abend zum Brettspielen kommt. Also ja, das ist natürlich elementar bei diesen Aufgaben. Ja.
Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, das ist natürlich auch ein Job, der nicht so einen richtigen Anfang und ein Ende am Tag hat. Ne? Also du hast sicherlich keinen 9-to-5-Job, sondern der ist rund um die Uhr. Oder genau, hast du schon dann so, dass du... Naja, wie findet deine Frau zum Beispiel das?
Tatsächlich gut, weil ich es tatsächlich dann auch schaffe. Wir können uns dann auch die Freiheit nehmen, dass sie sagt, hey, sie hat morgen Vormittag quasi frei. Und dann sage ich, ja, dann mache ich mir halt auch frei. Und dann können wir halt auch mal unter der Woche irgendwie was unternehmen. Also dadurch, dass ich von zu Hause arbeite, bin ich dann natürlich auch sehr viel flexibler als früher, als ich noch im Büro war.
Na klar.
Und ich genieße es. Also man muss natürlich der Typ dafür sein. Habe das, glaube ich, für mich jetzt ganz gut rausgefunden, wann ich welche Arbeitszeiten am liebsten mache. Ich kann mir das dann natürlich auch gut einteilen. Also sowas wie Podcast schneiden kann ich dann auch nachts um 2 machen, wenn ich da irgendwie gerade Lust zu habe oder spielen. Und wenn ich jetzt heute Kopfschmerzen habe oder nicht so viel Energie, dann, dann spiele ich halt vielleicht was und schreibe heute nicht Artikel. Also ich genieße diese Freiheit. Ich möchte nicht angestellt sein. Ich war schon immer selbstständig und freiberuflich. Deswegen passt es für mich perfekt, so wie es ist.
Hast du ein Lieblingsspiel?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich ja immer diese neuen Spiele spiele und meistens habe ich dann immer ein aktuelles Lieblingsspiel.
Okay.
So, aber eins der wichtigsten Spiele, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin, war wahrscheinlich sicherlich Siedler von Catan.
Wirklich? Der Klassiker?
Also ich spiele ihn heute jetzt nicht mehr gerne, aber der hat wieder so einen Erweckungsmoment für viele bei uns in der Branche natürlich gehabt, dass man da gemerkt hat, was können denn Brettspiele noch, als früher nur immer das gleiche Halma und Mensch, ärger dich nicht und so. Ja, das war so dieser Erweckungsschlag für die deutsche Spielszene tatsächlich.
Und jetzt muss ich aber dann doch fragen, warum heute nicht mehr? Also warum ist dieses Spiel, hat es bei dir ausgedient?
Weil ich es wahrscheinlich schon viel zu viel gespielt habe zu der Zeit. Mir ist es heutzutage für die modernen Spielemechaniken zu glückslastig. Also es ist nicht besonders fair. Ja, man kann die besten Positionen dort haben und dann kommt trotzdem der Würfel und macht einem alles kaputt. Da haben sich Brettspiele einfach enorm weiterentwickelt, dass man sehr viel strategischer und sehr viel weniger glückslastige Spiele spielen kann. Aber bleibt nach wie vor ein gutes Spiel. Mein Sohn hat sich das jetzt gerade nochmal ausgeliehen, um mit Freunden zu spielen. Also es ist ja auch heute noch ein gern gesehener Klassiker. Aber bei der aktuellen Spielelandschaft gibt es einfach bessere Alternativen.
Jetzt sprichst du gerade mit einer Frau, die wirklich also ganz überschaubares Equipment in Sachen Spielen zu Hause hat. Welche 3 Spiele gehören auf jeden Fall in jeden guten Haushalt?
Digital oder analog?
Nee, erstmal analog.
Also natürlich die aktuelle Liste des Spiel des Jahres. Das klingt jetzt wie Werbung, aber es ist ja nicht so. Wir haben uns ja wirklich da Gedanken gemacht, welche Spiele momentan eben die sind, die da besonders gut geeignet sind. Also so jetzt mal rückblickend aus den letzten Jahren. Cascadia zum Beispiel, würde ich sagen, ist ein Spiel, was man unbedingt sich anschauen sollte. Oder auch, Mikro, Makro oder solche Sachen, also die Empfehlungen, die wir da ausgesprochen haben die letzten Jahre. Und digital, gerade jetzt mit so einem heranwachsenden Kind, würde ich sagen, lohnt sich der Blick auf die Switch. Also gerade diese ganzen Nintendo-Spiele von Mario Kart bis eben diese ganzen Mario, kommt jetzt auch demnächst wieder Neues. Das sind wirklich Spiele, die man auch gemeinsam ganz, ganz toll mit heranwachsenden Kindern spielen kann und gemeinsam erleben kann.
Ich danke dir für diese Tipps, genau wie für das ganze Gespräch, Manuel. Wie gesagt, ich hätte noch unendlich viele Fragen, aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Fortsetzung folgt möglicherweise. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß weiterhin mit dem, was du tust für die nächsten 3000 Folgen in SatMoin und bis dann.
Dankeschön, danke für die Einladung. Tschüss.
Unser Magazin Netzwerk Südbahn, das gibt's übrigens im gut sortierten Einzelhandel, bei der Buchhandlung Rombach in Freiburg und am allereinfachsten im Abo. Dazu alle wichtigen Infos natürlich im Netz auf netzwerk-südbaden.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke und bis bald.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.